Wissen, was ist? Der Newsflix Podcast. Die Themen der Woche erklärt von Expertinnen und Experten.
Herzlich willkommen beim Podcast von Newsflix. Mein heutiger Gast ist Kenan Güngör. Er ist Soziologe, eigentlich diplomierter Sozialwissenschaftler, müsste man korrekt sagen. Betreibt in Wien das Beratungs- und Forschungsbüro Think Difference. Hat eine wirkliche Vielzahl von Studien zum Thema Integration und in diesem Themenkreis gemacht. Und der ist Mitglied des neuen Expertenrats für Leitkultur von Integrationsministerin Susanne Raab. Herzlich willkommen.
Danke. Ich muss aber schnell direkt korrigieren. Ich bin nicht Mitglied des Expertenrates, sondern ich bin eingeladen worden als Experte zu einer ersten Austauschrunde. Das heißt, ich habe es mir auch vorbehalten zu sagen, ob ich wirklich Mitglied werde, hängt davon ab, wie Sie diesen Prozess aufsetzen. Deswegen war das nur eine erste Austauschrunde, die wir dort hatten. Das ist in den Medien ein bisschen missverständlich kommuniziert worden.
Ja, es ist auch, wenn man nachliest, und auch in den offiziellen Ausdehnungen nachschaut, dann sind alle Mitglieder, also Teilnehmer als Mitglieder tituliert. Aber offensichtlich gibt es da noch einen gewissen Erklärungsbedarf. Aber haben Sie sich schon entschieden, ob Sie mitmachen oder werden Sie sich erst entscheiden?
Ja, nein, ich habe mich entschieden. Also das Gespräch war ja mit der Ministerin, auch mit den verschiedenen Experten und Expertinnen, eher ein sehr offenes, auch wo auch Überlegungen eingegeben worden sind, aber auch kritische Punkte, die man zu reflektieren hätte. Und das war, und die Ministerin hat durchaus ein offenes Ohr und ein Gespür dafür. Das Thema Leitkultur ist an sich selber schon, der Begriff ist schon problematisch genug. Aber dann, als die ÖVP mit der Kampagne sozusagen weitergetreten ist, mit ich finde, unsäglichen Sujets, die eher mehr polarisieren, als dass sie was zusammenführen, mehr verkitschen, eigentlich folkloristisch verkitschen, da habe ich gemerkt, das ist unter den Bedingungen nicht möglich, einen sinnvollen Diskurs und einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Und habe dafür auch gesagt, ich bin unter den Bedingungen nicht bereit, daran weiter mitzuwirken.
Das heißt, Sie sind nach dieser ersten Runde ausgeschieden.
Genau, aber es war von meiner Seite auch sowieso erstmal eine erste Austauschrunde, damit ich überhaupt sehen kann, wohin, also was die Themen sind und wohin man hingehen will. Und als Experte und Berater werde ich ja öfters zu Veranstaltungen oder zu Sitzungen einberufen, wo ich einfach erstmal in einen Gedankenaustausch bin und erst dann sich die Frage stellt, macht es Sinn, hier weiterzumachen? Und das ist nicht vorab geklärt.
Sind Sie mit den anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen so vernetzt, dass Sie auch wissen, ob es andere gibt, die weitermachen, nicht weitermachen?
Ich kenne den größten Teil der Personen, aber ich bin in so verschiedenen Gremien, dass ich jetzt nicht allen jetzt nachgehe, wie sie stehen. Wir haben natürlich, das Themenfeld ist aus zweierlei Hinsicht sehr, sehr problematisch. Das eine ist, wir haben einen Wahlkampf und es ist von der ÖVP das Thema besetzt worden. Und die Frage ist, ist das jetzt sozusagen eine Parteistrategie, wo es jetzt um den Wahlkampf geht? Oder gibt es dahinter ein Thema, das auch relevant ist, eigenständig zu betrachtet zu werden? Und ich interessiere mich natürlich für das Zweite, zu sagen, ist da eine Substanz dahinter? Aber wenn das parteipolitisch so sehr stark im Wahlkampf kommuniziert wird, wir sind keine Wahlkampfberater. Das ist nicht unser Job, das sehe ich auch mich nicht drinnen. Und das andere ist mit dem Begriff der Leitkultur, weil es so ein nebulöser Begriff ist und zu verschiedensten Interpretationen offen lässt, ist er sowieso per se schon schwierig. Und somit haben sie eine Kumulierung von zwei Problemlagen, wo es deshalb konnte ich sagen, ich kann sowas nicht von Anfang an entscheiden. Ich muss mir das mal anschauen, um dann meine Schlüsse daraus zu ziehen.
Aber die Ministerin weiß Bescheid, dass sie nicht mehr weitermachen, oder?
Ja, wir haben das auch so immer schon von Anfang an so beredet, dass das für mich erstmal nur eine erste Sitzung ist. Also es ist nicht eine Zusage gewesen, dass man im Gremium ist, wo ich mich zurückziehe. Das wäre völlig falsch. Sondern es war nur erstmal ein erstes Austauschgespräch, um dann zu schauen, ob und wie man da eventuell weitermachen kann oder aber auch nicht.
Es gibt ja, es ist ein bisschen verwirrend, weil es gibt ja seit dem 12. Jänner 2010 den unabhängigen Expertenrat für Integration. Ich glaube, das ist von der damaligen Innenministerin Maria Vekter auf den Weg gebracht worden, hat dann Sebastian Kurz 2011 übernommen. Und es gibt eigentlich ein Gremium seit 13 Jahren, das sich um diesen Themenkreis ein bisschen annimmt. Sie sind ja Teil dieses Rates. Ist das einfach dann jetzt so gewesen, dass man die Teilnehmer und Teilnehmerinnen genommen hat und in einen Expertenrat für Leitkultur übergeführt hat?
Ein Großteil der Personen, die in diesem Gremium waren, sind in der Tat Mitglieder des Expertenrats. Und es sind drei Personen gewesen, die außerhalb dessen mit dabei waren, Experten und Expertinnen. Aber die Idee war vermutlich, so eine Mischung zu machen. Und man hat ja nicht den ganzen Expertenrat geholt, sondern die Personen, die entweder aus juristischer Hinsicht, aus verfassungstheoretischer Hinsicht oder aus gesellschaftspolitischer Hinsicht, die sich auch mit den Themen von Werten und Kulturen auseinandersetzen, die Personen aus dem Expertenrat anzufragen und dann aber auch noch mit Experten, die außerhalb stehen. Es sind aber ein Großteil waren in der Tat noch Experten aus dem Expertenrat.
Das heißt, Sie haben den Eindruck nach der ersten Sitzung auch ein bisschen gehabt, wenn ich das Ihren Worten richtig entnehme, politisch missbraucht zu werden oder dass die Gefahr besteht, politisch instrumentalisiert zu werden.
Das haben Sie immer, gerade vor Wahlkämpfen, egal von welcher Partei, das ist sozusagen, und Parteien, also ich bin Systemtheoretiker, ich verstehe, dass Parteien eine eigene Logik haben und sie müssen schauen, dass sie auch dann, also zum Beispiel die ÖVP muss sich die Frage stellen, wie sie es schafft, ihre Wählerschaft sozusagen zurückzuholen von der FPÖ, in die Richtung gehen. Und da werden sie ihre Strategien überlegen. Nur ich als Experte für gesellschaftspolitische Anliegen bin nicht jemand, der dafür zur Verfügung stehen kann. Wenn ich nicht sehe, zu sagen, es gibt ein Thema, das ernsthaft groß genug ist und worüber man sinnvoll sprechen müsste. Das ist immer ein Risiko, das ist auch meistens sehr oft eine Abwägung. Also ich habe es mir selber sehr, sehr schwer getan, aber ich bin jemand, der nicht als Erster sofort aussteigt, sondern ich nehme mir die Zeit und höre mir das genau an, versuche dann gewissenhaft wirklich drüber zu reflektieren und dann zu entscheiden. Ich mache mir das meistens nicht einfach, wenn ich von vorne hinein sage, ich bin ganz dabei oder ich bin völlig außen vor und gebe von außen Ratschläge.
Sie haben ja ein Sujet dann auch gepostet, weil die ÖVP ja Multikulti thematisiert hat, haben dann die Wortwahl etwas ausgebessert, also Tradition statt Multikulti auf und Multikulti. Waren Sie erschrocken, als Sie diese Werbemittel gesehen haben?
Ja, also das ist etwas, das ist auch wirklich für mich eine Grenze, die überschritten wird. Und ich finde, also ich merke erstens mal so innerhalb der ÖVP unterschiedliche Widersprüche gegenwärtig. Also das eine ist eben, wir hatten eine sehr gute Sitzung auch mit der Ministerin, die auch eigentlich sehr, sehr bedacht über das Thema gesprochen hat. Und dann merken Sie eine sehr stark rechtspopulistische Kampagne der ÖVP, die gefahren ist. Das passt nicht zusammen. Und dann merkt man, dass es intern auch da ein offensichtlich unterschiedliche Positionen gibt. Es widerspricht aber auch dieser ÖVP-Kampagne, wir sind die neue Mitte. Die Frames sind durchaus sozusagen eher, ich würde sagen, bürgerlich konservativ, zum Teil auch liberal. Und dann passt es auch mit dieser Sujet-Kampagne wiederum nicht. Also da merke ich sozusagen ein komisches Verworrenheit da drinnen. Und dies zu sagen, also, und das muss uns klar sein, wenn ich erstens ist dieser Spruch Tradition statt Multikulti, das ist von der AfD entlehnt worden aus Nordrhein-Westfalen und das ist ein rechtspopulistischer Ansatz und er ist realitätsfremd. Also, wenn wir hier in einer Welt zusammenleben, die globaler wird, wenn wir merken, jetzt jenseits der Migration schon, also wenn Sie die Migranten wegrechnen würden, ein Großteil der Österreicher wird sich eben nicht mit dem Maibaum aufstellen, uns eins zu eins identifizieren. Das heißt, wir sind in uns selber schon hoch in diversen Milieus selber und da eher sozusagen eher einen ländlichen Traditionalismus zu nehmen und zu sagen, das ist Leitkultur, da würde vermutlich die Hälfte der Österreicher dagegen sagen, du, das sehen wir so nicht, auch vor allem, wenn man die Generationen bedenkt. Und wenn man das mit Multikulti gegenüberstellt, ist es ja eigentlich, dass man de facto die Gesellschaft polarisiert in dieser Frage, als dass über eine Leitkultur oder Leitwelt Debatte, man eher die Menschen eher auf der normativen Ebene, auf der Werteebene ein Stück weit zusammenführen möchte. Also das heißt, es ist auch kontraproduktiv in jeder Hinsicht.
Also kann so etwas erfolgreich sein? Sie sind ja Soziologe, also Sie können ja die Auswirkungen noch abschätzen. Kann so etwas einen Wählerumschwung in irgendeiner Form herbeiführen?
Also das Bemühen, also die ÖVP, das Anliegen zu sagen, wir müssen ein bisschen mehr ordnungspolitisch und sicherheitspolitisch als auch konservative bürgerliche Partei da ein bisschen stärker machen, um da uns ein bisschen auch nach rechts abzugrenzen und da aber ohne in den Rechtspopulismus zu verfallen, das ist eine Gratwanderung, die müssen sie hinbekommen. Da sind ihre Strategen gefragt, wie sie das machen. So wie das jetzt gemacht ist, ist das eher so eine komische Form von wankelmütiger und eher inkohärenter Kommunikation, dass sie Verschiedenes zugleich sagen und man weiß nicht genau, was das Anliegen ist. Und ich glaube, das ist auch nicht gut überlegt gewesen am Anfang. Das muss man viel mehr besser sortieren, um da ein Profil zu stärken, um nicht zu kippen. Also einerseits nicht in den Relativismus, alles ist geht und es gibt gar keine kulturelle Gewordenheit dieses Landes, dieser Relativismus. Oder eher so ein ganz ländlich und ich mag das ländliche. Also ich gehe mit meinen Kindern, wir sammeln Ostereier, wir feiern auch Weihnachten. Also es ist, ich schätze ja eher dieses, dass wenn man Dinge zusammen verbindet, und das ist so viel mehr die Lebensrealität. Und eigentlich ist das auch de facto ein ziemlich weltfremder Zugang. Also ich glaube, zumindest mit der Form werden sie es nicht schaffen, sich nach rechts in einer guten Form abzugrenzen. Zugleich gehen sie eine so komische Strategie, gegenwärtig zumindest, dass es auch nicht integrationspolitisch zielführend ist. Und da müsste man, glaube ich, einen neuen Entwurf machen, wenn man dem Thema treiben möchte, vielleicht auch mit einem anderen Begriff. Ich weiß nicht, ob der Begriff Leitkultur der richtige ist. Ich rede sehr stark von Grundprinzipien und Leitwerten der Gesellschaft, weil es gibt schon Fragen, über die man denken kann, nur muss man sie dann herausarbeiten, wo und wann es Sinn machen kann.
Ist es an sich ein toxischer Begriff, Leitkultur? Es gab ja früher eher die Begrifflichkeit des Leitbild. Das ist schon einmal ein bisschen sympathischer und offener. Aber ist Leitkultur auch in der Biografie, dass die AfD das sehr stark verwendet hat in Deutschland, ein Begriff, der eigentlich nicht mehr für eine klassische Mittepartei verwendet werden darf?
Nein, das sehe ich wiederum nicht. Ich finde eher sogar als problematisch, wenn man Begriffe zu schnell hochhypt oder dann zu schnell verdammt. Also wir sind in einer sehr starken Kurzlebigkeit und versuchen über bestimmte nur so Sprachsymbole, glauben gesellschaftliche Phänomene, entweder sind sie dann da oder sie sind nicht da. Also der Begriff Leitkultur kommt ja eher sozusagen von einem syrischen Professor, der über das Thema Basam Tibi, der über die europäische Leitkultur gesprochen hat. Und da ging es natürlich um Demokratie, Gleichstellung, Liberalität, Säkularisierung. Das sind natürlich wichtige Punkte. Und ich würde deshalb sagen, das ist nicht nur Leitkultur, es sind nämlich Grundprinzipien, ich würde sagen, einer westlich geprägten Moderne. Es sind Grundprinzipien, die auch sozusagen auch, da spielt auch Kultur eine Rolle. Und dafür muss man auch einstehen. Also alle unsere demokratischen, liberalen Errungenschaften, auch Toleranzformen, zum Beispiel eine Gewaltarmut, die wir Gott sei Dank in der Gesellschaft haben, das sind wichtige Errungenschaften, für die wir einstehen müssen. Vor allem auch jetzt gegenwärtig auch in Bezug auf Meinungsfreiheit. Ein neues Thema, was immer schwieriger wird und in verschiedenen Richtungen. Das gehört auch für mich. Antirassismus ist für mich ein Teil einer Leitkultur. Wenn wir eine Gesellschaft haben, die zunehmend mehr auf die Gleichstellung der Menschen achtet, können wir keine illegitimen Diskriminierungen erlauben. Also wenn, dann macht man es richtig. Und das eine sind aber wirklich Sachen, die zum Beispiel, wo man sagt, das sind verfassungsethische Begriffe und Werte. Die halte ich für wichtig und dafür muss jede Demokratie auch einstehen, weil ich habe gegenwärtig die Sorge ein bisschen, dass wir zwar in einer vergleichsweise sehr guten, in einem Wohlstand leben, in einer funktionierenden Demokratie leben, aber eigentlich einstehen tun wir dafür schon längst nicht mehr. Das ist der Unterschied zwischen erkämpften Demokratien und eher sozusagen geerbten Demokratien. Das ist für uns viel zu selbstverständlich, das ist gut, dass es selbstverständlich ist, aber die Bewusstsein, dass es auch hochfragil ist und wir dafür Verantwortung tragen müssen, das braucht einen demokratiepolitischen Ethos, den ich eher sehr stark vermisse. Also ich komme aus der Türkei, ich bin Kurde aus der Türkei, ich weiß, wie es ist, wenn Minderheiten wirklich für Rechte kämpfen und dass es nicht selbstverständlich ist. Und ich habe das Gefühl, wir haben sie, aber es ist so wie, es verliert an Bedeutsamkeit, weil der Laden läuft auch ohne uns. So ist das Grundgefühl dazu.
Aber ist es nicht, Sie wohnen ja schon sehr lange in dem Land, halten Sie es für denkbar, dass es überhaupt eine Diskussion über Leitkultur in diesem Land geben kann? Weil endet die nicht immer automatisch bei den Lipizzanern und beim Wiener Schnitzel und Wiener Schnitzel gegen Döner in dieser Ebene?
Also wenn wir, ich würde sagen, wenn man es wirklich klug und vernünftig machen würde, gäbe es viele Bereiche, über die wir wirklich nachzudenken haben, wo ich selber auch die Antworten nicht habe. Also ich finde zum Beispiel, nur um ein paar Punkte zu sagen, wo es sinnvoll wäre, darüber nachzudenken. Also der Begriff Heimat zum Beispiel. Wir wissen, dass sozusagen weniger die urbane, sondern eher der ländliche Teil, für den bedeutet Heimat sehr viel. Die Frage ist aber, ob wir Heimat im Sinne von einem protektionistischen Gedanken haben, also wir und eher sagen, Heimat ist die, wo Fremde nicht da sind. Ob wir so einem Gedanken verfallen oder sagen, der Heimatbegriff hat gar keine Bedeutung. Das sind so zwei verschiedene Positionen. Oder man sucht einen dritten Weg, zu sagen, Heimat ist wichtig, aber wie können wir eigentlich den Heimatbegriff im 21. Jahrhundert neu formulieren, dass er nicht exklusiv, also ausschließend ist, sondern auch sozusagen neue Menschen auch Raum gibt, dass sie auch sich beheimaten. Das finde ich eine interessante Debatte zwischen Was, vor allem, wenn wir über den Heimatbegriff sprechen. Mhm. Weil wenn wir es nicht tun, wiederum, dann merke ich einerseits bei der Autochtonen, also bei der einheimischen Bevölkerung, gibt es so eine latente Angst vor Verdrängung. Was ist denn unsere Heimat noch? Und dann gibt es die Rechtspopulisten, die das ausnutzen. Und ich finde, diese Leerstelle sozusagen kann man vernünftig besetzen. Das wäre ein Thema. Ein großes Thema ist sozusagen, wenn wir sagen, Multikulti, ja, wir sind de facto schon eine multikulturelle Gesellschaft, aber es ist nicht ein absoluter Relativismus. Es gibt zum Beispiel, wie gehen wir um damit? Also wir hatten vor kurzem die Diskussion mit der Weihnachtsbeleuchtung zum Beispiel, also Entschuldige, Ramadan-Beleuchtung. Und dann finde ich das schon eine Frage, wie wir da damit umgehen. Also ist das eigentlich, wie stark nehmen wir einfach die kulturellen Codes anderer Bürger dieser Stadt, die was anderes haben, mit in den öffentlichen Raum? Also ja, und wenn ja, wie stark und wie stark nicht? Viele Muslime zum Beispiel sehen das eher zu sagen, das ist denen egal, ob da sowas stehen würde oder nicht. Es gibt viele Menschen mit muslimischem Background, die es selber nicht wollen, weil sie sagen, das ist für mich eine zu starke religiöse Imprägnierung, weil es sowas wie sehr oft noch in der Türkei und vielen islamischen Ländern haben wir wirklich ein ganz großes Problem. Das ist nämlich nicht, dass man individuell fastet, das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn daraus sowas wie eine soziale Kontrolle entsteht und sagt, nein, hier wird eben in der Türkei können sie nicht auf der Straße essen. Das ist das Problem. Das heißt, wenn andere dazu eigentlich so im öffentlichen Raum verdrängt werden, da gibt es eine große Gruppe von Menschen aus muslimischen Ländern, die sagen, das wollen wir hier nicht. Aber es gibt auch viele Muslime, die sagen, du, jeder darf essen, wann er will, wie er will. Ich faste und es ist nur für mich sozusagen so, wie ich mit meinen Kindern auch ein bisschen Weihnachten feiere. So schön wäre das auch noch als schönes symbolisches Zeichen mal zu sagen, nur wenn da stehen würde, auch ein gutes Ramadan. Das heißt, sie haben unterschiedlichste Gruppen. Aber da Antworten zu suchen, finde ich, das ist Thema von Kultur in einer diversen Gesellschaft. Und wir schiffen entweder diese Antworten oder wir nutzen sie sehr stark rechtspopulistisch aus. Aber wir sind da in der, das zeigt einfach nur, dass wir uns nie mit den Fragen ernsthaft auseinandergesetzt haben. Und unsere Reaktionen sind eigentlich noch sehr infantil.
Ja, der Begriff ist eigentlich, der richtige ist schon gefallen, das ist Verdrängung. Weil ja die Bevölkerung, die schon autochthone Bevölkerung haben sie genannt, ein Gefühl der Verdrängung hat. Also gerade solche Sätze hört man ja oft, hier wird gar kein deutsches Wort mehr gesprochen. Das heißt, wie ist es möglich, diesen Teil der Bevölkerung die Angst zu nehmen, dass das Fremde etwas Negatives ist? Weil Sie haben ja auch gesagt, viele Muslime wollen das gar nicht. Auch da ist wahrscheinlich die Unterscheidung zwischen den Lauten und den Leisen entscheidend.
Genau.
Die Leisen hört man nicht, die wissen auch nicht, wie groß die sind. Die Lauten hört man halt und die sind die, die am Räumerplatz wahrscheinlich eine Rolle spielen. Aber wie nimmt man den Menschen die Angst?
Also eben, ich finde, dass man die Angst ernst nehmen muss. Aber das Dumme ist, wenn man es der Politik vorschlägt, verstehen Sie sehr oft, wenn ich sage, man muss die Sorgen der Person ernst nehmen. Und das meine ich wirklich ernst. Aber sehr oft versteht die Politik leider darunter eher nachplappern. Mhm. Das ist nicht Sorgen ernst nehmen. Sorgen ernst ist, sozusagen so, steckt hinter dem, was jemand sagt, wirklich ein Bedürfnis dahinter, was eine Rolle spielt. Und ich spüre die Verdrängungsangst. Zum Beispiel, wenn Sie Favoriten ansprechen, nur um Ihnen ein Beispiel zu geben, das betrifft nicht nur die alte österreichische Bevölkerung, sondern Sie können zum Beispiel Migranten der ersten Generation fragen, die sagen, das ist nicht mehr mein Favoriten. Selbst die sagen, also es kommen ja immer neue Gruppen und die schon etablierten Migranten sagen, nein, das ist nicht mehr mein Favoriten. Das heißt, das ist auch ein Zyklus, der sich da zeigt. Und diese Verdrängungsängste, und da muss man wirklich zwei Punkte unterscheiden. Es gibt sowas wie die symbolische Verdrängung. Das heißt, wenn zum Beispiel in Diskursen wir über den Islam die ganze Zeit sprechen, man hat das Gefühl, der Islam hätte das Land schon überrannt. Dabei ist es sozusagen eine Minderheit in diesem Land. Also es wird übersteigert diskutiert. Das heißt, auch jemand, der im Burgenland lebt, im tiefsten Niederösterreich irgendwo lebt, denkt über die Islamisierung drüber nach.
Viel stärker meint
es, ja. Genau, sozusagen, als wie Leute das real erleben. Das heißt, wir haben manchmal eine zu starke symbolische Aufgeladenheit des Themas, was sozusagen die Leute verunsichert. Das andere ist, und das muss man schon auch ernst nehmen, es gibt sowas wie auch eine reale Verdrängungsangst. Nämlich Menschen, gerade in urbanen Räumen, wie zum Beispiel in Wien oder wenn sie Frankfurt nehmen, sie können Berlin, Köln nehmen, wenn das Stadtbild sich ändert. Und die Leute sagen, zum Beispiel im Gemeindebau fand ich das sehr interessant, weil ich den mir mal länger angeschaut habe. Das sind dann die im Gemeindebau geblieben sind, das sind noch mittlerweile die sehr alten Menschen, die dort sind. Die Kinder sind ausgezogen, wohnen woanders. Und wer ist nachgezogen? Das sind meistens Migrantenfamilien gewesen, weil die Räume da dafür zur Verfügung standen. Man kann es keinem dieser Migranten vorwerfen. Man kann den Kindern, die draußen spielen, nicht mehr vorwerfen. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass da so eine wirklich sehr freundliche ältere Dame gesagt hat, Herr Günge, das ist schon okay, das sind Kinder, da ist kein Thema. Aber merken Sie, da ist kein einziges österreichisches Kind mehr darunter. Und dieses Gefühl, als wäre man so eine aussterbende sozusagen Generation, das ist schon auch Verlusterfahrung ein bisschen. Und das meinte ich, diese Punkte muss man ernst nehmen. Und das Dumme ist, dass man da eben nicht gehässige Antworten suchen muss, sondern zu sagen muss, das ist sowas wie ein Transformationsprozess, der stattfindet. Und den muss man wirklich bedächtig, klug auch angehen, damit wir über diese Themen sprechen. Also nur mein letztes Thema zu sagen, weil mich das zum Beispiel für Wien interessiert. Es ist so, dass in der Geschichte, wenn eher Minderheiten in ein Land einwandern, ist es so, dass sie sich auch im Laufe der Zeit mit sozusagen an den Normen und Werten der Mehrheitsgesellschaft sich orientieren und sich ein Stück weit akkulturieren und anpassen. Dadurch verändern sie natürlich auch ein bisschen die Kultur. Das ist immer so gelaufen. Jetzt haben wir aber die Situation in vielen europäischen Städten, dass diese zugewanderten Minderheiten keine kleinen Minderheiten mehr sind. Also wenn Sie zum Beispiel in Wien die Demografie der jungen Menschen anschauen, dann würden Sie sagen, der liegt schon fast über 50%. Mhm. Überall aus der Welt gekommen, aus Deutschland, aus Polen, aus Bulgarien, aus Syrien und so weiter. Und dann ist die Frage zu sagen, okay, wenn diese Kinder sich hier aufwachsen, das ist völlig in Ordnung, sie werden in 20 Jahren die Mitte der Gesellschaft hier bilden. Und die Frage ist, ob sie sich emotional mit diesem Land identifizieren. Was wir merken ist zum Beispiel, dass sich die Kinder hier alle wohlfühlen, aber sich nicht emotional identifizieren mit dem Land. Auch in der zweiten Generation nicht. Und dann ist die Frage, was heißt das für die Kultur dieses Landes? Also wenn die ganzen Museen, wenn die ganzen Kirchen, die wir dort haben, wie eine immer größere Bevölkerung, die sagen, das ist so wie, das ist doch von anderen übrig geblieben fast. Mhm. Und nicht sich sozusagen sagen, das ist unsere Stadt und diese Kulturgeschichte dieser Stadt gehört mit dazu. Also wenn sich diese Minderheits-Mehrheitsverhältnisse ändern, das sind alles wichtige Fragen ohne Vorwurf, die man einfach drüber reden muss und da Antworten suchen muss.
Aber warum fühlen sich die nicht verbunden mit ihrer neuen Heimat? Ist das etwas, weil sie sich nicht angenommen fühlen? Hat das andere Gründe? Was liegt da dahinter?
Also wir haben jetzt aktuell, machen wir sehr viele Workshops auch in den Schulen und ich gehe bewusst noch in die Schulen rein, um so mit den Jugendlichen zu sprechen. Also das wirklich, was sehr faszinierend war vor 3 Wochen, weil es beispielhaft ist. Und ich rede jetzt nicht von einer sehr sozial schwierigen Schule, sondern wir hatten mit Klassensprechern einer sehr guten Schule zu tun. Da waren aber so ungefähr gefühlt 80% Kinder mit Migrationshintergrund. Und das waren alles Klassensprecher und Klassensprecherinnen. Ganz fitte, aufgeweckte, feine, junge Menschen. Und die werden irgendwann auch Verantwortung tragen. Also die haben sozusagen so Leadership-Potenzial zum Teil. Ne? Und dann habe ich ihnen gefragt, wer ist alles hier geboren? Und 90% von denen sind hier geboren. Und dann habe ich gefragt, sozusagen, auf was würdet ihr euch sehen? Fühlt ihr euch als Österreicher oder dem Heimatland von euch oder der Eltern? Und 80% der Jugendlichen fühlen sich eher mit dem Heimatland der Eltern verbunden. Und obwohl sie hier geboren sind und obwohl sie eben Aufsteiger sind. Das heißt, das ist kein Vorwurf. Wichtig ist aber nur, dass wir erkennen müssen, dass es wie wenn ich sage, sie müssen mich lieben, dann werden sie das nicht tun. Mhm. Wir haben in Österreich so eine ausladende Integrationspolitik. Also wenn ich sie immer permanent als so den Aussätzigen anspreche, fühlen sie so, die wollen mich doch nicht wirklich. Und dieses Gespür ist schon da, das ist ein Punkt, aber das ist nicht alles. Was schon eine Rolle spielt, ist sehr oft ist bei den Kindern zu sagen, sie verklären das Heimatland natürlich ein bisschen durch die Erzählungen der Eltern. Und es ist auch für sie ihre Bindung zu ihren Eltern, diese Wärme zu erhalten. Also es gibt sozusagen so eine familiäre Ebene, die eine Rolle spielt. Und was wirklich noch eine Rolle spielt, ist Mentalität. Also ich tschechische, ungarische, polnische, jugendliche Menschen, die in zweiter, dritter Generation werden sich eher zu Österreich und Wien Teil davon werden, wie es in der Geschichte war, als wenn sie zum Beispiel Menschen aus einem mediterranen Raum haben, da rede ich auch von Italien und Spanien, die sagen, ich finde die Mentalität, die Hässlichkeit hier nicht, wie ich sie kenne. Mhm. Und wir unterschätzen diese Mentalitätsdimension. Und für mich war die Frage zu sagen, muss ich eigentlich ein Land lieben oder ist es nicht wichtiger, für ein Land Verantwortung zu übernehmen? Lieben ist eine subjektive Sache. Ich wünschte, dass Leute das tun, aber das kann man nicht erzwingen. So, aber was mir zum Beispiel, und das wäre für mich ein Leitwert zu sagen, was heißt sozusagen, schön, wenn die Leute sich wohlfühlen, aber sozusagen sich nicht, ich finde es auf Dauer ein Problem, wenn man sich nicht emotional verbunden fühlt. Und das ist kein Vorwurf an die Jugendlichen, sondern da müssen wir uns an der eigenen Nase ziehen. Und das andere ist zu sagen, egal wo wir herkommen, wir nehmen Verantwortung für den Raum, in dem wir leben. Das will ich, dass Jugendlichen das haben, aber eine Politik, die sagt, ich möchte nicht, dass du hier Verantwortung übernimmst, weil ich das Gefühl habe, wir werden verdrängt, dann merkt man die Zielkonflikte. Und über das alles muss man reden können und wirklich Antworten für morgen suchen. Und das kann man aber eher tun, wenn ich sage, ich bin interessiert an eine gemeinsame Zukunft und nicht eine Sicht, sozusagen eine, die eher darauf achtet, diese Differenzen zu nehmen, um zu polarisieren.
Sie haben ja schon angesprochen, jetzt einen Leitsatz einer möglichen Debatte. Gibt es andere Punkte noch, die Sie für eine Leitkulturdebatte zwingend empfehlen würden? Sie haben ja viele Studien gemacht über Religion im öffentlichen Raum. Also solche Angelegenheiten, die Sie auch dringend in so einer Debatte haben wollen würden?
Ja, also es gibt viele Debatten. Ich weiß eben, ob das unter dem Begriff Leitkultur gehen muss, ist das andere. Aber was wir merken, ist zum Beispiel, wie viel öffentlicher Raum soll zum Beispiel das Religiöse bekommen? Also wir haben zum Beispiel eine konträre Entwicklung. Wir haben jetzt in allen westeuropäischen Ländern in den letzten 50, 60 Jahren einen massiven Rückgang der Religiosität. Mhm. Die nimmt sehr stark ab. Wir haben über die Zuwanderung, insbesondere aus den islamischen Ländern, Menschen mit einer sehr hohen Religiosität. Mhm. Und was sich dann tut, ist, das heißt, es kommen stärker religiöse Menschen in eine zunehmend säkulare und areligiöser werdende Gesellschaft. Und das ist ein Missmensch. Und dann ist die Frage sozusagen, wie stark sollte zum Beispiel der öffentliche Raum, die Schule, religiös imprägniert sein oder nicht? Mhm. Und da tun sich neue Fragen und Konflikte auf, die sind real. Und eine Gesellschaft, die in einer Transformation ist, die geht mit Widersprüchen einher. Sie geht mit Konflikten einher. Deshalb würde ich zum Beispiel sagen, zum Beispiel wäre für mich ein Grundprinzip zu sagen, Transformationskonflikte und Spannungen gehören mit zur Transformation und sind keine Ausnahmeerscheinungen. Wenn wir das verstehen, können wir auch das besser angehen, als wenn wir sagen, das müsste alles nur harmonisch laufen. Und ich warne auch immer dann zu einer zu verkitschten Harmonie, weil das ist meistens eine Verdeckung wirklich realer Prozesse, wie sie passieren.
Weil Sie haben ja eine relativ aktuelle Studie gemacht zwischen 2021 und 2023, also Bestandsaufnahme zur Integration und Desintegration, da kommen ja diese Werte auch vor, also die ungefähr Hälfte der Zugewanderten, für die leben Frauen zu freizügig. Sie haben vor allem unter den Syrern 88%, die sagen, man darf sich über die Religion nicht lustig machen. Das heißt, hier prallen ja tatsächlich massiv Werte von zwei Gesellschaftsentwürfen aufeinander. Ist das eigentlich ein Problem, das nicht gelöst werden kann, sondern das nur verbessert werden kann? Das Ziel ist nicht die Lösung, sondern das Ziel ist die Verbesserung?
Also sicherlich. Also ich finde, das ist eine sehr kluge Unterscheidung, die Sie vornehmen. Aber wir müssen auch sagen, das sind auch Lernprozesse. Also wenn ich erinnere, was mein Vater, oder nur um Ihnen ein Beispiel zu geben, also, weil meine Mutter mich gerade besucht, ein Großteil der Zugewanderten, die hierhin kamen, der ersten Generation, sind in den 60er Jahren gekommen. So, welche Zeit war das? Ich komme aus Deutschland, Köln. Welche Zeit war das hier in Europa? Das war die Zeit der Hippies. Und der Miniröcke. So, meine Mutter hatte das ganz große Problem zum Beispiel. Sie kamen hier hin, und wir kommen aus den kurdischen Highlands, also wirklich. Und die kamen dann hin und auf einmal haben sie, also meine Mutter sagte, sie hat sich 2-3 Tage nicht aus der Wohnung getraut, als sie zum ersten Mal eine Frau mit Minirock gesehen hat, die Fahrrad fährt. Mhm. Das war für sie sozusagen undenkbar. Das kann man ihr nicht vorwerfen. Und dass sie dann irgendwie, haben dann so lange Röcke gesucht und die haben keine langen Röcke gefunden. Und jetzt ist das so, dass wenn Sie die Bilder von der Zeit anschauen, hatten alle Gastarbeiter, also alle Frauen, die hier hingekommen sind aus der Türkei, die hatten auch also ein bisschen Miniröcke, so nicht ganz, aber die waren auch über die Knie. So, irgendwann, nur um die Geschichte zu erzählen, mein Vater, das ging noch halbwegs, nun mussten sie wieder in das kurdische Dorf zurück zum Urlaub. Mhm. Und die haben gesagt, wir haben keine Röcke gefunden. Also haben sie angefangen, so hat sich meine Mutter eine Hose gekauft, also was man noch nie getan hat. Und mein Vater war so entsetzt, dass er ein paar Tage mit meiner Mutter nicht gesprochen hat, weil er sie gesagt hat, wie kannst du mit einer Hose herumlaufen? Ich meine, die Debatte war ja vorher hier auch.
Ja, ja.
Und heute, ich meine, mein Vater lebt nicht mehr, aber nach 10 Jahren haben sie nur noch drüber gelacht. Also das heißt, im positiven Sinne passieren, also wir leben eben, sie können keinem Menschen vorwerfen, wo sie geboren sind, wo sie sozialisiert worden sind. Wenn wir beide aus Afghanistan kämen, würden heute über viele Sachen anders denken. Das kann man den Menschen nicht vorwerfen. Aber, und das wird das Thema wieder Leitkultur, wenn wir sagen, ich werfe dir nicht vor, wie du geboren bist, wo du sozialisiert wurdest. Aber wenn wir hier leben, gibt es andere Formen, wie wir hier zusammenleben. Und die sind jetzt nicht zufällig passiert. Das ist für uns ein Wert. Und was wir sozusagen, wir beschämen dich nicht dafür, wie du gekommen bist, aber eigentlich wünschen wir, dass du dich erstmal dem öffnest. Setze dich damit auseinander und mal sehen. Und der eine geht 10 Schritte, der andere macht nur 2 Schritte, der andere findet eine andere Form. Aber dass man da wirklich diese Menschen, und ich merke sozusagen, die Offenheit und die Verschlossenheit der Person ist viel entscheidender, als wo sie stehen. Also ich kenne sehr viele streng konservative Menschen, die hier aber sagen, du, das sind andere, die leben anders und da müssen wir eine Form des Umgangs miteinander finden. Und ich kenne weniger streng religiöse, die sagen, nein, nein, wir müssen mit denen überhaupt nichts zu tun haben. Das ist auch eine Debatte von Leitkultur und Leitwerten und dass man dafür auch einsteht und das versucht zu erklären und dann nicht mit dem so paternalistisch von oben herab, sondern aber zu sagen, du, auch das ist nicht nur relativ, das ist schon wichtig, das ist eine Errungenschaft, die wir haben.
Aber wie darf man sich denn ein Ergebnis vorstellen? Also das sorgt bei mir für die meisten Rätsel. Ich beginne eine Debatte über Leitkultur. Führt das dann in 9, 10 Geboten oder ist das ein irgendwas, was man unterschreiben muss? Ist das dann ein Teil der öffentlichen Verfassung? Also was kann das Endergebnis einer solchen Debatte sein? Weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass man dann 20 Begriffe definiert und die Österreicher sich dann darauf schwören müssen. Also was kann da ein Manifest sein, auf das sich alle verständigen können?
Also ich sehe sowas wirklich eher als ein offenes Lernfenster. Also gesellschaftliche Diskurse, Debatten werden geführt, um sich ein bisschen selbst zu gewissern, auch in den Widersprüchen, die wir haben. Ich glaube, es würde uns gut tun, zum Beispiel, wenn wir uns mehr, und das ist dann nicht, weil man es festschreibt, sondern zum Beispiel, dass sich Klassen mal, wir haben vor 2 Jahren ein großes Projekt geleitet, das hieß, das läuft immer noch, Respekt gemeinsam stärker, weil es Konflikte in den Schulen gab. Und wir haben das so gehabt, dass die Klassen sich eigentlich zum Schluss den Prozess sowas wie ein eigenes Leitbild und mit Regeln aufschreiben muss. Und es waren ihre Regeln, aber das war auch hinten vor dem Hintergrund eines Lernprozesses und das war für sie dann ein bisschen orientierend, für sie selber. Und ich glaube, dass man sozusagen solche Formen von wirklich Diskursprozessen, wo man zum Beispiel sagt, okay, was sind denn die Regeln? Wie wollen wir denn hier zusammenleben? Und sondern auch nicht nur also über die wichtigen verfassungsrechtlich verbürgten Rechte, aber auch sonst mit Toleranz, mit Respekt, wo hört es an, wie gehen wir um? Und all diese Fragen, das würde, glaube ich, uns zu einer bewussteren Gesellschaft machen. Nur ist es wichtig, also deshalb glaube ich nicht, dass man da irgendwie jemand 10 Gebote hinschreibt und alle schwören sich ein, sondern ich finde, dass man im diskursiven Prozess die Menschen mitnehmen muss, auch die Menschen gerade, die auch wirklich begründete und zum Teil unbegründete Ängste und Sorgen haben. Weil ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich, wenn ich mit denen sage, ich verstehe Verdrängungsängste, dann stehen sie auf einmal so und sagen so, aber die Antwort kann nicht sein, dass ich die anderen dafür für schuldig erkläre.
Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass es eigentlich kein Prozess sein kann, der von oben verordnet wird, sondern eigentlich von unten kommen muss.
So funktionieren Prozesse zum Teil nicht. Sie können was von oben anstoßen, aber es partizipativ anlegen. Das heißt, sie sagen das, wir wollen es wichtig, weil sie brauchen Ressourcen und so weiter. Und das müssen sie aber mit sehr vielen, also sie brauchen sehr viele Kooperationspartner und sie müssen Diskursräume öffnen. Verständigungsdialogprozesse sind das zum Teil. Und die haben wir ja im Rahmen von Leitbildprozessen. Ich habe in vielen Bundesländern die Integrationsleitbilder entwickelt. Und dort haben wir wirklich die unterschiedlichsten Gruppen zusammengeführt, um da so einen Verständigungsprozess herbeizuführen. Mhm. Also Sie können von top-down ansetzen, aber den müssen Sie dann, also der Prozess muss aber dann sehr partizipativ on the ground sein.
Mhm. Wie nehmen Sie denn die aktuelle Diskussion um Jugendkriminalität, Ausländerzuwanderungskriminalität wahr?
Also die Jugendkriminalität insgesamt, die Statistiken, also es gibt eine große Diskrepanz und das ist das Problem. Ich bin jemand, der wissenschaftlich interessiert ist und wenn wir eine Zunahme sehen, würden wir sagen, ja, wir haben eine Zunahme. Aber wir haben ein ganz großes Problem, dass die seit 20 Jahren ist die Anzeigen sind höher mehr geworden. Die Verurteilung ist gleich sogar ein bisschen sogar abgesunken. Also da tut sich so ein Spalt auf. Und das ist sozusagen der Grund, warum wir alle ein bisschen der Glaskugel lesen, zu sagen, hat sie zugenommen oder nicht. Also wir wissen, dass die Anzeigebereitschaft in der Gesellschaft zugestiegen ist. Das hat auch mit einer höheren Sensibilität zu tun, dass wir bestimmte Sachen, also wenn früher jemand einem eine Ohrfeige gegeben hat, hat die Lehrerin sie dann ein bisschen gemaßregelt. Heute gibt es auch direkt Anzeigen dazu. Also es gibt, das ist das eine. Aber wir haben auch die Situation, wenn wir die Verurteiltenstatistik zum Beispiel uns anschauen, vieles, gerade wenn es Gewalttaten oder Kriminalität von Jugendlichen sind, die werden eigentlich schon viel vorher anderweitig abgehandelt. Das heißt, es kommt nicht zu einem Verfahren, sondern man sucht einen Opfer-Täter-Ausgleich. Es gibt die Diversion. Das heißt, ich würde sagen, wenn man die Spalte sieht, bewegen wir uns vielleicht in einem minimalen Anstieg. Es gibt einen Anstieg, den würde ich vermuten, aber das sage ich. Und zwar in bestimmten Gewaltdeliktformen. Was aber zugenommen hat, sind zwei Sachen. Das eine ist eher so eine fast widersprüchliche Logik. Wir sind insgesamt, die ganzen westeuropäischen Länder sind in den letzten 50 Jahren eigentlich, die Gewalt hat in der Gesellschaft abgenommen. Mhm. Das heißt eben, das Schlagen von Kindern als normale Erziehungsform ist nicht mehr erlaubt. Auch das Schlagen von Frauen, das ist Gott sei Dank sehr stark zurückgegangen. Das Interessante ist, je stärker die Ächtung der Gewalt in einer Gesellschaft ist, desto höher ist die Sensibilität, wenn sie passiert. Das heißt, es entsetzt uns umso mehr. Also vor 40 Jahren wäre, wenn eine Mutter ihr Kind auf dem Spielplatz eine Ohrfeige geben würde, würde man sagen, das gehört zur normalen Erziehung. Heute wäre die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie das Jugendamt dann bei Ihnen vor der Tür steht, viel höher. Das heißt, je weniger die Gewalt in der Gesellschaft, desto größer das Entsetzen, wenn sie passiert. Also da gibt es so eine Mismatch dazu. Das andere ist die Social Media, wie wir sie haben. Wir sehen die Bilder viel stärker. Früher haben wir es nur in Zeitungsartikeln gesehen. Und jetzt haben wir aber Live-Bilder davon. Und das führt einfach, dann sieht man die Bilder und man hat subjektiv das Gefühl, es ist viel dramatischer, es ist viel näher. Der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass bestimmt jetzt auch Kriminalitätsfälle gefallen sind, die wirklich eine unheimliche Entsetzen auch bei mir auslösen. Und ich auch subjektiv, ich verstehe jeden Österreicher, der sagt, du, das muss doch zugenommen haben, weil wenn ich selber die Fälle sehe, in vom Gefühl, ich sage, ui, das ist aber sehr viel, was passiert. Dann kommt aber vielleicht noch ein wichtiger Punkt über den, und das wäre zum Beispiel auch Thema, wenn wir über Leitkultur und vieles mehr sprechen würden. Nämlich ein Code, was wir alle in uns tragen, aber uns nie bewusst ist, ist der, dass wir implizit mit dem Bild ausgehen, zu sagen, wer vorher da ist, hat mehr Rechte. Das ist zum Beispiel, hörst du, das haben wir im Zug, wenn ich da einsteige, da ist jemand, dann sage ich, darf ich mich reinsetzen? Und dann sagt er, ja, sie dürfen oder nicht von mir aus. Aber das führt dazu, dass wir sagen, zum Beispiel, die Österreicher, die hier leben, sind, weil sie vorher hier leben, haben sie mehr Rechte, haben Vorrechte und Zugewanderte, die müssen sich das erstmal erarbeiten. Das heißt, ich rechne ihnen, ich sage, sie sind nicht gleichwert wie ich. Das heißt, es ist eine Ungleichheitsvorstellung. Und ich sage, ich bin der Hausherr, ich gebe die Regeln vor und du musst dich einfügen. Das ist zum Beispiel ein kultureller Code, der sehr tief verankert ist. So. Und jetzt kommt noch was dazu. Wenn dann aber ich doch Geflüchtete aufnehme in einem Land und sage, du, schau mal, wir unterstützen dich, wir geben dir sozusagen die Möglichkeit, ich bin der Gastgeber oder ich habe dich aufgenommen. Was erwarte ich von diesen Menschen? Das tun wir übrigens als nichts Österreichisches, das tun die Migranten selber. Natürlich, ja. Ich erwarte zwei Sachen, nämlich Dankbarkeit und Demut. Und wenn aber dann ein Gewaltphänomen oder eine Kriminalität passiert, wo Migranten dabei sind, dann führt es zu einem 10-fach höheren Entsetzen in der Gesellschaft, weil ich diese zwei Grundregeln dann gebrochen habe. Also nicht die Tat ist das Entscheidende, sondern von wem sie das gemacht hat. Jetzt kann man sagen, das ist doch Rassismus. Wenn man jemand sagt, also nicht die Tat, sondern die Person führt zum Entsetzen, dann kann man sagen, das ist Rassismus. Ich würde sagen, es ist diskriminierend, aber es kommt nicht aus einem Rassismus heraus, sondern es kommt über einen kulturellen Code, der sozusagen zu sagen, wer jetzt bei mir ist, von dem erwarte ich Dankbarkeit und Demut. Und das tun die Migranten genauso, wenn sie in ihren Ländern sind. Und das sind aber Probleme, die wir haben. Und zum Beispiel die FPÖ, sie versteht diese Prinzipien nicht, aber sie hat ein Gespür dafür. Und sie sagt, was die tun das, gerade die, was die wollen hier auch eine Moschee aufbauen, obwohl es ein Gleichheitsrecht ist. Oder die wollen auch wählen. Also da ist allein, dass der andere, der zugewandert ist, die gleichen Rechte haben möchte, schon eine Anmaßung.
Aber ab wann, und provokativ gefragt, ab wann ist man ein Österreicher?
Genau. Das ist die Frage. Also es gibt also erst, ich würde sagen, es gibt erstmal rechtliche Kriterien, wo man sagen kann, ja, wenn sie erst die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Und dann würde man sagen, was ist denn, und dann gibt es sozusagen die soziale und die identifikatorische Ebene. Die soziale ist zum Beispiel, dass sie können seit 200 Jahren hier leben oder seit 500 Jahren und sie sind nicht weiß, sondern sie werden eine dunkle Hautfarbe. Wenn sie auf die Straße gehen, würden viele Leute sie noch adressieren, wann sie hergekommen sind. Das heißt, man würde sie selber als Fremden lesen.
Darf man das fragen?
Ich finde, dazu vielleicht auch noch. Und der andere Punkt ist, ob ich subjektiv mich eher auch sozusagen sage, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Punkt. Ich finde, und da würde ich sagen, die Motivation entscheidet. Ich finde diese neuen Debatten, ob man, also alles, was man nicht mehr darf, halte ich für ein Problem. Es ist gut, dass wir bestimmte Sachen nicht mehr sagen, das ist richtig, aber ich habe das Gefühl, gegenwärtig ist das so ein also nicht nur eine Sensibilität, sondern eine Übersensibilität, und es geht immer mit einer, ich sag mal, und das stört mich daran, mit einer bösen Absichtserklärung einher. Also ich frage jeden in Österreich, wo sie herkommen. Mhm. Weil mich das interessiert, ob jemand aus Tirol kommt, aus einem Tal kommt, aus einem Land kommt oder irgendwo anders her. Mhm. Wenn mich Leute fragen, in den meisten Fällen spüre ich, dass es eher Neugier, eher Interesse. Und vor allem, wir sind Menschen mit ihrer Geschichtlichkeit und Gewordenheit. Und das ist sozusagen, wir haben viele Facetten, die wir haben. Und da sozusagen zu hören, interessiert das, weil die Menschen dann mehr zu erzählen haben. Natürlich, der Grund, warum man das so ein bisschen als Problem gesehen hat, war ja immer schon, deshalb entscheidet die Motivation, wenn Menschen hier geboren, aufgewachsen sind und dann immer wieder, du, aber woher kommst du? Und suggerieren, eigentlich gehörst du ja nicht zu uns. Mhm. Deswegen, weil es auch das gibt, und das ist ein Problem, darf man aber nicht sagen, die Frage ist kategorisch falsch, sondern die Motivation entscheidet darüber. Mhm. Und das halte ich jetzt, dass man jetzt gegenwärtig in vielen Bereichen das Kind mit dem Bade ausschüttet, ist ernsthaft ein Problem.
Sie sind, glaube ich, im Alter von 7 nach Deutschland gekommen. Haben Sie Ausländerfeindlichkeit stark erlebt? Fühlen Sie sich jetzt frei in einem Bewegungsradius?
Also ich würde fast komplett andere Geschichte erzählen. Also ich habe eher Deutschland als eher Ort als Befreiung empfunden, weil ich doch aus einer Gesellschaft komme. Ich bin Kurde in der Türkei, ich bin Alevite in der Türkei und in unserer Gegend waren die Leute eher tendenziell links orientiert. Das sind alles Leute, die dann massiv vom Staat bekämpft worden sind und auch von der Gesellschaft. Also du warst kein Kurde, du darfst kein Alevite sein. Das heißt, du gehörst zu einer mehrfach unterdrückten Gesellschaftsgruppe. Mhm. Und für mich war aber auch in der Welt, in der ich kam, gab es so viele starke soziale Normen, auch Denkverbote, also zum Beispiel, ob es Gott gibt oder nicht. Allein die Frage war eine Anmaßung. Und ich war so überrascht, als ich in der Schule war, wir hatten einen Religions- und Ethiklehrer, dem ich die Frage stellen konnte, gibt es Gott? Und das war für mich eigentlich ein Grenzbruch, dass man sowas sagen kann, ohne dafür verprügelt zu werden. Das ist etwas, finde ich. Ich habe also in Deutschland viel mehr Liberalität, Toleranz wahrgenommen und auch über die Möglichkeit, über Dinge zu sprechen. Mhm. Und das ist sozusagen, und jeder, der auch, und in Österreich weiß, dass hier Kinder gibt, die wirklich viel mehr Diskriminierung erfahren haben. Ich würde aber eins unterscheiden. Es gibt in der Gesellschaft Diskriminierung, ja. Die müssen wir bekämpfen, ja. Aber ich warne immer jemand, wenn wir sozusagen, das kommt eher aus der linken Szene, wenn man sagt, ja, diese Gesellschaft ist so strukturell diskriminierend und Migranten werden nur benachteiligt und so weiter, wo ich sage, hoppla, das entspricht nicht der Realität. Und wenn ich zum Beispiel, Sie müssen nur die Gegenfrage stellen. Ich frage in den Schulen, wer ist von euch diskriminiert worden? Und dann melden sich doch Kinder und das ist nicht, das muss man ernst nehmen. Und dann frage ich die Kinder, okay, und wie oft wurdet ihr aber schon von Lehrern, Lehrerinnen und von eurer Umgebung unterstützt? Mhm. Und da melden sich noch mehr Schüler und Schülerinnen. Mhm. Das heißt, wenn wir das eine nur sehen und das andere dann ausblenden, sehen wir nur das, was im Glas gefehlt hat und sehen aber nicht, was uns alles trägt. Und zu einer realistischen Einschätzung müssen wir sagen, ich habe zum Beispiel sehr viel auch Unterstützung erfahren, aber natürlich komme ich, heute würde man sagen, ja, meine Eltern waren keine Akademiker, ich bin auch aus der Hauptschule gekommen, ich war ein schwieriges Kind selber, also deswegen kenne ich das alles, habe die Kurve irgendwann noch bekommen, aber ich wusste auch damals zu sagen, wenn ich will, hätte ich das auch selber hinbekommen können. Klar hatte ich schlechtere Voraussetzungen, deutlich schlechtere Voraussetzungen als meine Kinder, die ich jetzt habe. Sie haben zwei Eltern, die sind Akademiker und wir unterstützen sie ganz anders, als wie meine Eltern das jemals bei mir tun konnten. Deswegen würde ich sagen, wir sind eine sehr mobile Gesellschaft unter der Bedingung, dass wir auch zugleich sehr viel auch ständische Strukturen, aber auch Diskriminierung haben. Aber das eine zu sehen, das andere auszublenden, ist in beiden Richtungen falsch.
Dann darf ich mich sehr herzlich bedanken. Es war wirklich aufschlussreich und interessant. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen als Gast bedanken, bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wenn Sie mehr Podcasts, mehr Hintergrundgeschichten lesen möchten, dann besuchen Sie uns doch auf der Webseite newsflix.at, dem neuen Portal für mehr digitale Lebensqualität.
Das war Wissen, was ist, der Newsflix-Podcast. Alle Podcasts gibt es zum Nachhören und Nachlesen gesammelt auf newsflix.at.